Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Wie immer im Internet zu finden auf www.spiele-podcast.de. Mein Name ist Henrik Grasmann und neben mir ist...
Ich bin immer noch der Christian.
Genau, und wir sitzen heute mal zufällig nicht in seiner Küche, aber da kommen wir gleich zu. Ganz schnell erst einmal sei etwas Eigenwerbung verproduziert, nämlich wir haben eine neue Ausgabe vom Gelegenheitsspieler herausgegeben. Das Ganze findet man unter www.gelegenheitsspieler.de und dort kann man sich die neue Ausgabe kostenlos herunterladen. Wie fandst du sie, Christian?
Ich finde sie super.
Toll. Ja, ich auch.
Also sehr als Bettlektüre geeignet, absolut einschläfernd. Wirkt hundertprozentig.
Wir wollen ja ein bisschen Werbung machen.
Also,
ne? Ja, das schneide ich einfach raus. Ist ja kein Problem. Ne? Genau, aber wir sind ja hier nicht nur, um Werbung zu machen, sondern wir wollen ja auch was Neues präsentieren. Und normalerweise stellen wir ja hier Spiele vor und heute haben wir mal was ganz anderes. Heute stellen wir nämlich jemanden vor, der ein Spiel produziert, beziehungsweise eine ganze Reihe von Spielen schon produziert hat, nämlich Herr Michael Rienig. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und er sitzt, wie gesagt, nicht bei Christian in der Küche, deswegen heilt es hier auch nicht so, sondern wir sind sogar bei ihm in der Wohnung. Also fast so eine kleine Home-Story. Wo wohnen Sie?
In Altenholz.
Genau, und wer nicht Altenholz vielleicht gleich kennt, das liegt in der Nähe von Kiel. Und wenn es, glaube ich, immer heißt Herr Rienig, dann steht, glaube ich, immer Nähe Kiel oder Kiel, glaube
genau,
ich.
Genau, ja, ja.
Das dürfte den Altenholzer wahrscheinlich mal ein bisschen fuchsen, wenn das immer mit Kiel gleichgesetzt wird, oder?
Ach ja, ich glaube, ist nicht so schlimm. Man ist ja doch direkt am Stadtrand. Und ich denke, die Kieler haben nichts dagegen, wenn sich Altenholzer bundesweit als Kieler bezeichnen. Und die Altenholzer werden eigentlich auch nichts dagegen haben. Ich glaube, so groß ist die Konkurrenz da dann nicht.
Nun kennt vielleicht nicht jeder Herrn Rienig, aber er gehört, glaube ich, schon zu den A-Promis im Bereich der Spieleentwicklung in Deutschland. Er hat durchaus einige bekanntere Spiele schon entwickelt und auch welche, die sogar schon Preise eingeheimst haben. Nämlich unter anderem die Säulen der Erde, Kuba, und auch in 80 Tagen um die Welt, was sogar mal für das Spiel des Jahres nur nominiert war, leider den Preis dann auch nicht bekommen hat. Aber immerhin, Nominierung ist ja wahrscheinlich etwas, worüber man sich auch schon freut, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja so ein Preis, nach dem alle Autoren und natürlich auch die Verlage streben. Und es werden ja jedes Jahr nur 5 nominiert. Und wenn man dann nach Berlin eingeladen wird zur Preisverleihung und einer der 5 Kandidaten ist, das ist natürlich erstmal eine tolle Ehre und total spannend ist natürlich auch.
Und ärgert man sich dann ein bisschen, wenn es dann doch mal selber nicht geworden ist? Also denkt man vorher drüber nach, könnte ja sein, und hat man dann noch eine Rede in der Tasche? Oder?
Erstmal so enttäuscht ist man nicht. Das ist bei uns Spieleautoren oder überhaupt in der Szene Gott sei Dank so, dass da kein allzu großes Konkurrenzdenken herrscht und man freut sich dann auch mit den anderen Autoren, mit dem anderen Verlag. Natürlich ist es so, dass man sich auch mal den Fall ausmalt, was wäre, wenn du gewonnen hättest, was sagst du dann? Eigentlich ist es so, dass einem da wahrscheinlich gar nicht viele Worte einfallen, weil das, was so Außergewöhnliches wäre, dass man da wahrscheinlich erstmal vor sich hinstammeln würde. Aber ich denke, da hätte auch jeder Verständnis dafür. Und ist ja jetzt auch nicht so gekommen. Und wie gesagt, ich bin ganz glücklich über die Nominierung und hoffe mal, dass mir noch viele gute Spiele einfallen, dass es mal eine zweite Chance gibt. Aber
ich glaube, im Zweifel dankt man einfach irgendwelchen Verwandten. Das passt dann immer und
genau,
die Namen fallen einem ja dann, gerade bei den näheren Verwandten,
richtig,
dann
das ist irgendwie, das wäre wahrscheinlich dann tatsächlich so, dass man dann sich bei seinen Testern bedankt, beim Verlag, beim Grafiker und so. Das sieht man ja auch bei anderen Preisverleihungen, wenn man die Oscar-Verleihung beispielsweise verfolgt, da werden ja auch oft bei denselben Leuten gedankt und das... Sicherlich liegt auch ein bisschen mit der Aufregung und ist ja auch so, dass man nur ein Teil des Ganzen ist und auch so ein Spiel ist ja ein Gemeinschaftsprodukt, an dem viele mitarbeiten und wenn man dann alleine da steht und den Preis entgegennehmen würde, dann ist es sicherlich so, dass man auch da seinen Dank aussprechen sollte.
Ja, aber bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, ganz kurz vielleicht zu Ihnen selber. Das, was man ja verraten darf, weil es steht sowieso im Internet, ist, dass Sie 66 in Kiel geboren sind.
Stimmt, ja.
Und dann, wie ging es dann weiter, beziehungsweise wie sind Sie dann zum Spielen gekommen? Sie haben ja wahrscheinlich nicht Spieleentwickler gelernt.
Nee, das ist natürlich auch was man nicht lernt. Also man sammelt natürlich Erfahrungen und entwickelt sich weiter, klar. Aber die Frage, wie wird man Spieleautor, lässt sich so eigentlich schwer beantworten. Es ist einfach, Schicksal will ich jetzt auch nicht sagen, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe schon immer gerne gespielt, von Kindesbeinen an. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit und das gehört natürlich auch dazu, dass man für das Medium Spiel eine gewisse Leidenschaft mitbringt, sonst könnte man das gar nicht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, wie wahrscheinlich viele andere meiner Autorenkollegen auch, mal über was Eigenes nachzudenken oder mal an bestehenden Spielen die Regeln zu verändern und dann einfach mal auch so von der analytischen Seite an so ein Spiel ranzugehen. Warum gefällt mir was besonders gut? Warum gefällt mir was nicht? Warum macht das so viel Spaß? Warum ist was spannend? Und wenn man dann mal so ein bisschen in Anführungsstrichen hinter die Mechanismen oder die Kulissen guckt, dann ist der Schritt dazu, sich selbst mal was auszudenken, nicht allzu weit. Und dann braucht man halt sehr viel Geduld. Und dann muss man warten, was passiert. Und wenn man Glück hat, veröffentlicht man sich tatsächlich mal irgendwann ein Spiel. Und wenn nicht, dann macht man die Sachen nur für sich selbst. So ist das.
Wissen Sie noch, was das erste Spiel war, an das Sie sich bewusst jetzt erinnern? Oder was ein Spiel, so Gesellschaftsspiel, von dem man weiß, Mensch, ärgere dich nicht und sowas. Klar, aber von denen, die man vielleicht schon der etwas höheren Klasse...
Also das erste Spiel, das ich jetzt als Spieler sozusagen wahrgenommen habe, ist jetzt nichts, was von mir ist, meinst du jetzt? Mhm. Ja, ich glaube, dass...
Es sei denn, Sie haben gleich angefangen, das erste, was Sie gespielt haben, eingespielt.
Nein, nein, ich glaube, ich habe zum siebten, als ich 7 Jahre alt war, zu Weihnachten ein Stratego bekommen. Und das hat mich von Anfang an begeistert und verfolgt mich eigentlich bis heute. Ja, und ansonsten sind es halt so Klassiker, die wahrscheinlich viele Spielefreunde kennen. Ich habe viel Risiko gespielt und diese Dinge halt. Denn nachher, ab dem Ende der 70er, Anfang der 80er, die Spiel des Jahrestitel natürlich und... Naja, in der Neuzeit dann natürlich so El Grande, Siedler und was man da so kennt.
Bei mir war es, glaube ich, nachher Monopoly. Aber ich habe, glaube ich, nie eine Partie zu Ende gespielt. Hat nie jemand Lust gehabt, bis zum Ende Monopoly zu spielen. Ja. Spätestens nachher, wenn man dann gehandelt hat, da war dann irgendwann Schluss. Bei dir, Christian?
Spiel des Lebens, Monopoly, Schach.
Schach spiele ich auch. Also das wäre jetzt, das ist immer die Frage, ist Schach jetzt ein Spiel oder ist es schon ein Sport oder ein intellektueller Wettkampf? Ist immer schwierig zu sagen. Es fehlt so ein bisschen das Spielerische beim Schach. Deswegen habe ich das jetzt mal... außen vor gelassen, aber als Spiel ist natürlich was ganz Großartiges.
Ja, sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht so viel 1000 Jahre überstanden. Aber was war denn dann nachher, oder wann ging es denn los, dass Sie Ihre eigene Spiele entwickelt haben?
Ja, das ist immer so schwer auf so einen Punkt zu bringen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann als Teenager so als Geschenk für irgendeinen Freund mal irgendwas gebastelt habe. Ein Spiel, das irgendwie in seiner Straße spielen sollte oder irgendwas ist das, glaube ich, gewesen, wo ich das erste Mal gedacht habe, Mensch, da machst du jetzt mal irgendwie was Individuelles, da freut er sich bestimmt drüber, hat er denn auch. Und das wären vielleicht so die ersten Anfänge. Das erste Spiel, wo ich mal so einen Prototypen entwickelt habe, den ich dann tatsächlich irgendwie im Verlag vorgestellt habe, das muss so Anfang, Mitte der 90er gewesen sein.
Mhm. Aber das scheint dann noch nicht durchgekommen zu sein, weil ich sehe hier, 99 war, glaube ich, die erste, das sie wirklich veröffentlicht haben,
Druidenwalzer. Ja. Ja, also mir ist natürlich das passiert, was eigentlich den meisten Autoren passiert. Sie rennen mit Ideen in der Tasche los, die sie für einfach unheimlich gut halten und wundern sich dann, dass sie doch keinen Verlag finden, der es machen will. Das ist schon so, dass man am Anfang, wenn man nicht gerade in einen Glückstreffer landet, eine relativ hohe, ich sag jetzt mal, Flop-Rate verdauen muss. Also bis ich das erste Spiel veröffentlicht habe, Sie sagen es ja, Druidenwalzer 1999, hatte ich sicherlich schon mehr als ein Dutzend Spiele bei Verlagen vorgestellt und hatte da natürlich auch immer die Hoffnung. Diesmal ist es aber so, dass es einer machen will und das war dann eben nicht so.
Ja, aber 99 hat es dann geklappt. Haben Sie denn von diesen Ideen, die Sie dann davor hatten, die nicht geklappt haben, nachher nochmal, nachdem Sie schon dann langsam jetzt in der Szene bekannter wurden, nochmal wieder was eingesendet? Oder ist das, oder nochmal was davon dann weiterentwickelt? Oder sind die Sachen einfach nur im Schrank geblieben und kommen dann irgendwann wieder raus, wenn man wieder ein Geburtstagsgeschenk braucht?
Ja, das ist unterschiedlich. Also eigentlich sind sie im Schrank geblieben. Natürlich habe ich die Sachen noch. Es ist ja so, ein Spiel besteht ja in den meisten Fällen aus mehreren Ideen, aus vielen Mechanismen, die ineinander greifen. Kommt schon mal vor, dass ich mal in meinen alten Sachen stöber, wenn ich an was Neuem arbeite und gucke, ist da nicht noch irgendwie was gewesen, was damals irgendwie eine gute Kernidee war, was aber als Spiel nicht so richtig funktioniert hat. Ob man sich da denn nochmal was bei sich selber raussucht, das kommt schon mal vor. Aber Spiele, die Verlage abgelehnt haben, da habe ich auch so viel Vertrauen an die Redakteure, da gehe ich normalerweise ja nicht mehr dran und denke, nee, okay, also das war es dann wohl doch nicht. Und ja, ich habe die zwar noch, die meisten jedenfalls, wie gesagt, außer dass man dann mal einen kleinen Baustein eventuell rausnimmt, passiert mit denen eigentlich nicht mehr so sehr viel.
Wobei ich eigentlich vermuten würde, dass es wahrscheinlich schon ein Unterschied ist, ob da jemand Neues was einsendet oder ob man nachher doch mal genauer hinguckt bei jemandem, den man von dem Namen schon mal gehört hat. Also ja, dass die Redakteure wirklich jedes genau gleich gewissenhaft, also wenn Herr Knitz ja ankommt mit einem neuen Spiel, wird doch wahrscheinlich auch nicht das blind rezensiert und dann gesagt, nö, diesmal nicht.
Ja, es ist schon so, oder denke ich jedenfalls, dass es so ist, dass man, wenn man einen gewissen Namen hat oder schon eine gewisse Anzahl von Spielen veröffentlicht hat, dass einem da einiges leichter gemacht wird. Dass man, die Verlage kennen einen, man hat persönlichen Kontakt zu den Redakteuren. Das ist sicherlich was anderes, als wenn jemand, ein Neuling, anonym, ohne dass man sich ein Bild davon machen kann, mit wem man es eigentlich zu tun hat, jetzt einem Redakteur irgendwie ein Spiel zusendet. Das ist sicherlich so, dass es vielleicht mit mehr Priorität oder so vielleicht behandelt wird. Das kann ich jetzt gar nicht mal sagen, aber sicher ist, dass die Redakteure die Spiele nicht nach den Namen der Autoren aussuchen, sondern nach der Qualität der Spiele oder beziehungsweise nach der Qualität, die sie persönlich drin sehen und was sie geeignet halten für ihr Verlagsprogramm. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob da jetzt Max Mustermann irgendwie das Spiel eingesendet hat oder Rainer Knizia. Das ist dann eigentlich nicht ausschlaggebend. Wobei der Redakteur, wenn er ein Spiel von Rainer Knizia beispielsweise kriegt, sicherlich weiß, dass das Spiel so, wie es ist, hundertprozentig funktioniert und dass da keine Haken und Ösen dran sind. Das heißt, die voraussichtliche Redaktionsarbeit, die der reinstecken müsste, der Redakteur, ist voraussichtlich sehr viel geringer, als wenn jetzt ein Spiel von einem Neuling eingesandt wird. Das ist natürlich klar. Aber ansonsten kann eigentlich jeder ein Spiel veröffentlichen, wenn er eine gute Idee hat.
Wie lief das dann 99? Dann kriegt man einen Anruf von Cosmos und dann heißt es, ja, nehmen wir. Oder ist das so ein Prozess, der dann da passiert, wo man sagt, nee, eigentlich nicht, aber vielleicht können sie noch mal was ändern, und dann, wie lief das 99?
Das war, wenn ich mich richtig erinnere, so ähnlich. Also es ist natürlich nicht so, dass der Redakteur anruft, nachdem er es hingeschickt hat, wunderbar, das nehmen wir, sondern es ist schon ein sich entwickelnder Prozess. Man schickt das Spiel hin, irgendwann ruft man dann da an und fragt, wie es denn aussieht. In dem Fall war es, glaube ich, sogar so, dass der Redakteur sich bei mir gemeldet hat und hat gesagt, ja, wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt, gefällt uns gut, sind noch ein paar Sachen dran zu ändern, aber könnte mir vorstellen, dass wir das in unser Programm aufnehmen. Das ist eigentlich schon mal der beste Fall, was einem passieren kann. Und dann folgt normalerweise an die Zusage, das Spiel veröffentlichen zu wollen, noch so eine Phase gemeinsamen Bearbeitens. So ein Spiel hat ja immer auch eine eigene Spielemathematik, die dann in vielen Tests ausprobiert werden muss, dass irgendwie Karten von den Wertigkeiten aufeinander abgestimmt sind und so weiter. Das wird normalerweise zwischen Redakteur und Autor dann gemeinsam erarbeitet, bis es dann ein fertiges Spiel im Laden ist später mal. Dann kommen natürlich noch die Illustratoren dazu und so weiter.
Wie wichtig ist Ihnen dann das Thema eigentlich? Also wenn jetzt so ein Spiel von der Redaktion wiederkommt und die sagen, gefällt uns gut, aber das Thema, was Sie sich dafür ausgedacht haben, überhaupt nicht, wir wollen es auf Mond spielen lassen oder sonst irgendwas damit machen. Hängt man als Autor am Thema des Spiels? Ist das auch so ein bisschen das Kindhafte am Spiel, oder sagt man, ja, Hauptsache das Spiel an sich wird irgendwie veröffentlicht?
Ja, auf jeden Fall Letzteres, weil die schöpferische Leistung sicherlich in dem Entwickeln des Spielmechanismus und des Spiels als Gesamtheit liegt, und viele Themen bei vielen Spielen, man merkt ihnen das ja auch an, sind eigentlich austauschbar oder beliebig oder zum Teil aufgesetzt. Oft ist es ja auch so, man hat einen tollen Mechanismus und muss dem Kind irgendwie einen Namen geben, also setzt man irgendwie ein Thema drauf und man merkt das dem Spiel an. Wenn man jetzt das Beispiel Druidenwalzer nimmt, das war eben kein Kampf der Baumgeister, genau, sondern das war ursprünglich ein Piratenspiel, und das hat aus programmpolitischen Gründen nicht gepasst, und dann hat man halt einen Druidenwalzer aus dem Spiel gemacht. Das hat mich jetzt also in keinster Weise gestört. Das war jetzt nicht so, dass ich mag Piraten gerne und finde es auch ein tolles Thema, hat es ja auch schon genügend Spiele zugegeben, aber das ist jetzt eigentlich kein Problem. Was man aber sagen kann, ist, dass ich gerne, wie man es ja auch an einigen Spielen mittlerweile sieht, gerne vom Thema her an so eine Sache rangehe. Also bei 80 Tagen um die Welt beispielsweise oder auch bei Dracula oder bei Säulen der Erde, da war das Thema von vornherein da. Ich habe mir dann überlegt, wie setze ich jetzt dieses Thema in ein Spiel um. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn man das Thema schon hat, dass sich automatisch solche Dinge ergeben wie, was ist eigentlich das Ziel im Spiel? Wann gewinnt man? Bei den 80 Tagen um die Welt ist natürlich total einfach. Wer die wenigste Zeit braucht, um in die Welt zu reisen, der hat gewonnen. Dann hat man schon mal was. Und sitzt nicht vor dem weißen Blatt Papier und sagt, jetzt mache ich mal ein Spiel, was könnte es denn sein? So weiß man, okay, man versucht die Geschichte von Jules Verne irgendwie in ein Spiel zu übersetzen. Das mache ich unheimlich gerne, weil dann, wie gesagt, schon was da ist und sich auch schon Bilder im Kopf formieren, bevor man eigentlich an die Mechanismen geht. Aber wenn es jetzt so ist, dass mir ein Spiel einfällt, was jetzt von der reinen Spielmechanik her mir in den Kopf kommt, dann ist mir es eigentlich völlig egal, welches Thema am Ende bei rauskommt. Wichtig ist, dass es einigermaßen zusammenpasst, dass man beim Spielen nicht irgendwie ganz sehr den Eindruck hat, oje, oje, das haben sie aber ein komisches Thema drauf geklatscht, da hätten sie doch lieber gar keins genommen. Das ist dann halt nicht so schön, weil ein bisschen Atmosphäre sollte ein Spiel schon haben, und Da denke ich, ist es ganz hilfreich, wenn Mechanismus und Thema einigermaßen zusammenpassen. Aber wenn die Redaktion sich da ein anderes ausdenkt, da habe ich eigentlich keine Probleme mit.
Könnte der nächste Rinek auch eine Abalone-Variante sein oder sowas, sowas wie GIF oder Blogs? Also völlig ohne Thema?
Könnte sein, klar. Also es ist ja gerade jetzt so, dass wenn man sich solche Spiele wie Einfach Genial anguckt oder auch Ubongo beispielsweise, ohne dass ich jetzt die Reklame für Kosmos machen will, dann ist das schon so, dass das sehr erfolgreiche Spiele sind, die auf einer tollen Idee basieren, die keinen Drumherum brauchen, wo die Spiele nicht, wie jetzt bei so einem Literaturspiel oder auch bei großen, komplexen Spielen, zusammenkomponiert sind, sondern wo es diese eine faszinierende Idee gibt. Und das lässt sich oft in abstrakter Form sehr glaubhaft rüberbringen. Und wenn ich mal so einen Einfall hätte, wäre es auch überhaupt kein Problem, mal ein Spiel ohne Thema zu machen. Wie gesagt, ich spiele auch gerne Schach, das hat ja eigentlich auch kein Thema. Und klar, warum nicht? Hauptsache, das Spiel ist gut.
Aber Kuba war jetzt auch nicht vorher Wanne Eickel.
Nein, Kuba war nicht vorher Wanne Eickel. Kuba war schon immer Kuba. Es ist so, ich habe es ja mit meinem Freund Stefan Stadler zusammen gemacht, mit dem ich auch zuvor schon die Säulen der Erde gemacht habe. Das hat total viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und es deutete sich auch schon früh an, dass wir damit Erfolg haben würden. Erfolg im Sinne von, wir werden es veröffentlichen. Und er hat zu der Zeit noch hier oben in Norddeutschland in der Nähe von Rendsburg gewohnt und wir hatten noch sehr viel mehr Zeit, Dinge zusammen zu spielen oder auch auszuprobieren. Er war vorher schon immer für mich als Spieletester im Einsatz und dann haben wir halt beschlossen, Mensch, wir machen noch eins. Hat so viel Spaß gemacht und dann wussten wir jetzt aber nicht, was könnte es denn sein. Und dann haben wir mehr oder weniger zufällig in einem karibischen Cocktailbuch Bilder gefunden, die uns irgendwie inspiriert haben und haben gesagt, Mensch, lass uns doch ein Spiel machen, wo wir diese Bilder verwenden können. Da wir selbst nicht malen können und man ja aber trotzdem einen entsprechenden Prototyp bauen will, ist man halt irgendwie auf solchen Input angewiesen. Und dann haben wir uns von den Bildern in diesem Cocktailbuch inspirieren lassen und dadurch ist es ein Kuba geworden. Und dabei ist es dann auch geblieben. Peter Eggert war mit dem Thema zufrieden. Das Spiel passt vom Mechanismus eigentlich auch zum Thema, wie ich finde. Und Kuba ist ein eingängiger Name und dann Michael Menzel noch so eine tolle Grafik draufgesetzt und nun ist es so, wie es ist. War also kein Wanne-Eickel.
Wie kommt es, dass man erst bei Kosmos ist? Kosmos ist ja nun einer der ganz Großen. Und dann, Sie hatten ja auch bei Adelung, habe ich gesehen, ein Spiel letztes Jahr und dann auch bei Eggert-Spiele jetzt.
Richtig, ja.
Also oftmals sind ja Autoren dann bei einem Verlag und dann bleiben sie da auch. Wie kam es dazu, dass sie gewechselt haben?
Naja, es ist eigentlich so, dass man als Autor nicht bei einem Verlag ist, sondern man seine Ideen ja sämtlichen Verlagen vorstellen kann und das zum Teil auch tut. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich meine Spiele den Verlagen exklusiv anbiete. Das heißt, ich habe immer nur einen Prototypen, den ich rumschicke. Und wenn ein Verlag sagt, nee, ist nichts für uns, dann nehme ich Kontakt zu dem anderen auf. Bei Spielen ist es ja so, dass nicht jedes Spiel zu jedem Spieler passt, aber es passt auch nicht jedes Spiel zu jedem Verlag. Und so ein Spiel wie Kuba beispielsweise ist bei einem Verlag wie Eggert Spiele, der ja bewusst auf anspruchsvolle Spiele, die auch gerne mal länger als 2 Stunden dauern können, mit relativ geringem Glücksanteil, sehr viel besser aufgehoben oder anders gesagt, er bedient diese Zielgruppe bewusst, während für Kosmos ja doch eine etwas breitere Zielgruppe im Fokus steht und das wäre jetzt Kuba absolut kein Kosmos-Spiel gewesen und da gibt es dann halt nur wenige Verlage, die sich an so etwas wie Kuba dann ranwagen oder für die es eben auch das richtige Spiel ist. Bei so einem Spiel wie Palastgeflüster beispielsweise ist natürlich der Carsten Adlung mit seinem Kartenspielverlag sicherlich auch die richtige Adresse für so etwas. Sicher hätte es auch andere Verlage gegeben, wo es hingepasst hätte, aber da ist es jetzt gelandet und das ist auch gut so. Ja, insofern ist man jetzt irgendwie nicht irgendeinem Verlag anhängig, sondern man guckt halt, wo kann man sich sein eigenes Spiel am besten vorstellen. Die kriegen es dann normalerweise zuerst. Wobei natürlich jahrelange Zusammenarbeit, man kennt sich ja, es gibt halt Verlage, wo ich die Redakteure persönlich sehr gut kenne. Zu anderen hatte ich jetzt noch nicht so viel Kontakt. Dann ist es eigentlich normal, dass man erstmal seine bekannten Verlage dann kontaktiert und wenn die es denn nicht wollen, dann guckt man, wer könnte es noch haben wollen. Und ja, dann ist es schön, wenn sich ein Verlag findet, der es dann macht. Und wenn es keiner haben will, dann landet es in der Schublade.
Aber man merkt es wahrscheinlich schon finanziell. Also Kosmos ist doch wahrscheinlich, wenn da ein Spiel rauskommt, doch schon eine andere Hausnummer. Das wird über Karstadt und ähnliche vertrieben als Eggert-Spiele. Ist ja sicherlich in der Szene gut bekannt und machen ja auch sehr gute Spiele. Aber sind dann doch wieder etwas, was man eigentlich kennen muss. Das kriegt man eben nicht so einfach bei Karstadt. Obwohl ich glaube, Kuba war sogar in Kiel mal bei Karstadt zu finden.
Aber trotzdem ist es was, was nicht jeder so kennt.
Gut, also natürlich ist Kosmos zusammen mit Ravensburger sicherlich Branchenführer. Steht völlig außer Frage. Und die Möglichkeiten, was Absatzzahlen angeht, sind bei Kosmos sicherlich um vieles größer als bei den meisten anderen Verlagen. Was jetzt Peter Eggert speziell angeht, so hat er in den letzten Jahren ja sehr viel für seinen Verlag getan, hat auch sehr viel Erfolg, hat nun mittlerweile auch seinen Vertrieb, den er ja vor einem Jahr noch selbst gemacht hat, abgegeben und wird jetzt über Huttertrade vertrieben. Das macht den Verbreitungsgrad natürlich auch größer, weil die sich jetzt ausschließlich um den Vertrieb kümmern. Er braucht sich da jetzt nicht mehr mit beschäftigen. Und Kuba im Speziellen ist gerade in Essen eben auch sehr erfolgreich gewesen. Viele Leute sind an Peter Eggert herangetreten von ausländischen Verlagen. Das heißt, es gibt Lizenzen mittlerweile in anderen Sprachen auch, Französisch, Englisch natürlich. Es gibt sogar jetzt eine südkoreanische Ausgabe. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, sind die Tschechen mit ihm im Gespräch und noch einige andere. Und insofern ist Eggert gar nicht mehr so klein, wie man unter Umständen vor ein paar Jahren noch gedacht hat, sondern das ist durchaus so, dass auch da vernünftige Absatzzahlen erzielt werden können.
Kann man denn vom Spieleentwickeln leben?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch des Öfteren. Im Moment probiere ich das, es funktioniert auch ganz gut, ich kann also wirklich nicht klagen. Ich weiß natürlich nicht, ob es in der Zukunft auch noch so sein wird. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass einem immer neue Ideen kommen. Aber wie gesagt, im Moment genieße ich die Zeit. Ich kann meinen Tag mit Dingen verbringen, die mir absolut Freude machen. Ich bin mein eigener Herr, kann meine Zeit einteilen und habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Nebenbei bin ich auch noch als Texter tätig für ein paar befreundete Unternehmen, die, wenn sie mal so einen Pressetext brauchen oder so eine Unternehmensbroschüre oder ähnliches, dann auf mich zukommen. Akquise betreibe ich da eigentlich nicht, weil ich eigentlich tatsächlich den ganzen Tag mit Spiele entwickeln beschäftigt bin. Und das macht mir so viel Freude, dass ich hoffe, dass das noch lange, lange so funktioniert. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht die ganz großen Sprünge machen kann, denn der Gegenwert, den man mit einem Beruf oder Job, den man ausübt, erlangt, der einem viel Spaß macht, ist eben nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, ich bin da sehr dankbar drüber, dass es im Moment so gut funktioniert.
Und diese Angst haben Sie noch nicht, die Angst des Spieleentwicklers vor dem leeren Spielbrett?
Nee, die habe ich noch nicht. Das wäre, glaube ich, auch ein echtes Problem, weil einem das sicherlich gedanklich und auch in der Entfaltung der eigenen Kreativität arg blockieren würde, wenn man einen zu großen Druck verspüren würde. Das wäre sicherlich eher kontraproduktiv. Ich hoffe auch, dass diese Angst sich nicht einstellt. Man braucht natürlich, wenn man sich dazu entscheidet, so, ich bin jetzt Spieleautor, eine Menge Geduld und Gottvertrauen, dass das alles so hinhaut. Wie gesagt, bis jetzt bin ich froh, dass ich den Mut hatte, das auszuprobieren. Es funktioniert im Moment und ja, ich wünsche mir, dass es auch so bleibt.
Ich würde gerne mal auf das Entwickeln von Spielen zurückkommen. Wie unterscheidet sich das Entwickeln von Spielen zusammen mit einem Co-Autor, wie zum Beispiel bei Säulen der Erde oder Kuba, von der Entwicklung von Solitärspielen sozusagen?
Was jetzt das Entwickeln von dem Spiel an sich angeht, unterscheidet sich nicht besonders, weil es muss natürlich die ganze Arbeit einen Anfang und ein Ende haben, natürlich. Aber es ist schon so, wenn man zu zweit eine Sache macht, denken ja auch zwei Köpfe über eine Sache nach. Und das ist natürlich schon mal vom Ideenpool her größer. Das heißt, man selbst denkt ja oft in bestimmten Bahnen oder auch oft in gleichen Richtungen. Und wenn dann jemand anderes dabei ist, der vielleicht ganz anders denkt oder auch andere Vorlieben hat oder dann auch andere Ideen entwickelt, dann entwickelt sich so ein Spiel natürlich so ein bisschen breiter. Letztendlich ist es aber so, dass man im Spiel am Ende natürlich nicht anmerkt, ob es jetzt einer oder zwei gemacht haben, weil man versucht natürlich irgendwie das Beste rauszuholen und es muss in sich ja natürlich funktionieren. So eine Zusammenarbeit funktioniert natürlich nur mit jemandem, mit dem man absolut offen und freundschaftlich zusammenarbeiten kann, weil man muss sich ja irgendwie dann einigen, wenn es irgendwie darum geht, wie wird jetzt dieses oder jenes Problem gelöst im Spiel, und da muss man halt auch viel diskutieren können, und das geht natürlich im Grunde nur mit jemandem, mit dem man richtig befreundet ist. Aber natürlich ist es so, dass man mehr Input hat, und das kann sehr befruchtend sein.
Also Rinek Starter, den neuen Kramer Kiesling?
Ja, das da hätte ich nichts gegen jetzt. Das Problem ist nur, dass der Stefan nun mittlerweile ja in Karlsruhe wohnt. Also es ist eine räumliche Trennung, die nicht zu unterschätzen ist. Und dazu kommt noch, dass Stefan ja nicht sich nur mit Spiele erfinden beschäftigen kann, denn er ist mittlerweile Redakteur bei Kosmos. und hat also so schon den ganzen Tag mit Spielen zu tun. Und die Zeit, die die Entwicklung von so einem Spiel beansprucht, ist doch nicht zu unterschätzen. Und ich denke, wir werden uns bestimmt mal wieder hinsetzen, vielleicht mal, wenn er mal einen Urlaub hat und uns irgendwie eine gute Idee kommt oder beim Telefonieren ist zu sagen, Mensch, lass uns doch hier mal was machen. Und das hat auch damals gut geklappt und hat auch so viel Spaß gemacht. Kann man jetzt nicht ausschließen, aber da ich ja wie gesagt davon leben will, muss ich mich eben ab und zu auch mal wieder allein an den Schreibtisch setzen. Aber die Möglichkeit, dass wir mal wieder was zusammen machen, ist durchaus gegeben und das würde ich auch sehr begrüßen.
Naja, Herr Kramer und Herr Kiesling sitzen ja auch eigentlich nie am Spieltisch, sondern konferieren immer nur per
Ja,
Telefon.
das habe ich ja auch schon gelesen. Das scheint mir jetzt allerdings für mich persönlich oder auch für Stefan oder uns beide nicht unbedingt die richtige Form des Spieleentwickelns. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man gemeinsam das Spiel oft spielt, um dann auch zu sehen, was fühlt man beim Spielen, welches Erlebnis hat man, ist das deckungsgleich? Weil nicht jeder nimmt ja jede Situation beim Spielen gleich wahr. Was für den einen spannend ist, ist für den anderen beliebig und so weiter. Insofern denke ich, also ein Spiel gemeinsam nur am Telefon zu entwickeln, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Wobei man natürlich sagen muss, bei den anderen beiden klappt das ja ganz hervorragend.
Was war bisher Ihr erfolgreichstes Spiel?
Das kommt jetzt darauf an, was erfolgreich bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Stückzahlen meinen und da muss man sagen, eindeutig die Säulen der Erde mit großem Abstand.
Wo ist es bisher auch? Sie sagten ja vorhin, Kuba wird gerade sogar nach Asien verkauft worden. Wie weit oder welche Kreise zieht die Säulen der Erde?
Das sind relativ große Kreise. Also ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist es insgesamt in 11 Sprachen erschienen, Säulen der Erde. Also in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Finnisch, Tschechisch, Polnisch, Griechisch.
Da haben wir ja die gesamte
Ja,
EM eigentlich dabei. Das
ganze EM dabei, ja. Bis auf die Engländer, aber die sind sicherlich das nächste Mal wieder dabei.
Na, wollen wir mal abwarten.
Ja, und wo ich gerade sagen, Holländisch ist es auch erschienen.
Ja, die sind ja auch dabei und
Die sind
ziemlich gut auch
dabei,
dabei.
ja, auch ziemlich gut, ja, das stimmt.
Ich habe auch gelesen, dass Sie Herrn Follett auch mal getroffen haben. Haben Sie mit ihm zusammen mal Säulen der Erde gespielt?
Nee, gespielt habe ich es mit ihm nicht zusammen, aber natürlich ist es so, dass Ken Follett als Lizenzgeber ja über das Spiel zunächst mal informiert werden musste. Und bevor er da sein Okay gibt, hat er sich natürlich davon überzeugen wollen, inwieweit er seinen Namen, den er ja zweifellos auch für das Produkt hergibt, dafür einsetzen will. Und da ist dann ein Redakteur von Cosmos nach London geflogen, hat mit ihm zusammen das Spiel gespielt. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, ja wunderbar, das können wir machen. Da hat er es also dann gespielt. Damals noch den Prototypen, der allerdings schon sehr weit illustriert war auch. Getroffen habe ich ihn dann auf der Frankfurter Buchmesse, wo das Spiel dann erstmals vorgestellt worden ist. Da hatten wir also zusammen so eine Art ja, Pressekonferenz und da habe ich ihn auch getroffen und wir haben uns dann auch sehr angeregt unterhalten. Ich hoffe mal, er hat mich einigermaßen gut verstanden, so doll ist mein Englisch nämlich nicht. Aber das war ein tolles Erlebnis, weil man muss sagen, der Ken Follett ist wirklich ein absoluter Vollprofi, sehr, sehr eloquent, ganz sicheres Auftreten, natürlich auf so einer Buchmesse. Ein echter Star, wie man sich das vorstellen kann. Also von überall rennen Leute auf ihn zu, die ihre seine Bücher gelesen haben und die Autogramme hier und da wollen. Und da merkt man mal, dass das doch in einer ganz anderen Liga spielt als jetzt ein Spieleautor. Also und wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und das war echt eine tolle Erfahrung, ihn da zu treffen.
Was spielen Sie selber gerne? Also spielen Sie Ihre eigenen Spiele noch? Oder sagt man sich, oh nee, also den habe ich jetzt so oft getestet, nicht mehr?
Doch, die spiele ich noch. Bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, dass sie mir nicht zum Hals raushängen, weil das wäre irgendwie ein schlechtes Zeichen, denke ich. Die spiele ich noch gerne, freue mich dann auch immer, wie toll sie aussehen, weil ich habe sie ja oft in Prototypform gespielt, wo sie natürlich längst nicht so hübsch sind und auch nicht diese Atmosphäre verbreiten. Also die spiele ich noch gerne, aber genauso gern spiele ich auch die ganzen vielen tollen Spiele, die es von anderen Autorenkollegen gibt. Und ja, eigentlich spiele ich fast alles gern. Am wichtigsten ist eigentlich, dass man die richtige Runde hat. Also es gibt halt Spielrunden, mit denen kann man unheimlich toll sowas Anspruchsvolles wie Kailos spielen. Mit anderen geht das dann gar nicht. Und die Kailos-Fans, die richtig eingefleischten Vielspieler und Strategie-Füchse, die können dann mit lockeren Sachen wie Hackmack beispielsweise nichts anfangen. Und da kann ich mich genauso gut dabei amüsieren. Und insofern ist immer wichtig, dass man sich mit dem richtigen Spiel und den richtigen Leuten zur richtigen Zeit an den Tisch setzt. Und dann kann man eigentlich mit jedem Spiel sehr viel Spaß haben. Das ist auch das Tolle dabei.
Wie sehen Sie die Entwicklung des Spielemarktes generell? Es wird ja häufig den europäischen Spielen, den Eurogames ein bisschen vorgeworfen. Sie würden sich in letzter Zeit doch immer eher nur um sich selbst bewegen und eine Perfektion des schon mal Dagewesenen darstellen, wohingegen die amerikanischen Spiele immer so als die furchtbar innovativen Spiele daherkommen. Sehen Sie das ähnlich oder würden Sie das anders beschreiben?
Na gut, also zum einen ist es ja so, dass eine wahre Spieleflut auf den Markt kommt. Ob das jetzt immer zu begrüßen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist schon ein Wettrennen der Verlage, wenn man sieht in Essen, wie viele Spiele da neu rauskommen. Und oft ist es so, dass man das Gefühl hat, irgendwie kennst du das oder so ähnlich hast du es schon mal gespielt und die Themen wiederholen sich, einige Mechanismen wiederholen sich. Letztendlich kommt es aber aus meiner Sicht darauf an, dass ein Spiel, dass man spielt, Spaß macht. Wenn das der Fall ist, dann hat das Spiel auch aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung. Und jedes Spiel kann anders sein, selbst wenn es aus bekannten Mechanismen irgendwie neu zusammengesetzt ist. Besser ist natürlich, wenn einem was völlig Neues einfällt und auch entsprechend auf den Markt kommt. Solche Dinge sind aber selten. Alle paar Jahre wird mal ein neuer Mechanismus entdeckt, der dann irgendwie verbessert, weiterentwickelt, verändert wird und dann kommt mal wieder was ganz Neues. Ich kann mich halt gut daran erinnern, als irgendwann diese Rollenkarten aufgetaucht sind. Also meine erste Erfahrung war damals mit dem Spiel Verräter, war glaube ich das erste, wo ich das erste Mal gesehen habe. Dann gab es das in anderer Form bei Puerto Rico. Jetzt gibt es das bei Spielen wie Notre Dame und in allen möglichen, wo man drüber nachdenkt, tauchen diese Rollen auf. Aber es ist trotzdem immer irgendwie anders. Aber eben nicht so anders, dass man das Gefühl hat, das hat es ja noch nie gegeben. Dann kann ich mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob es das erste Mal da war, aber wie gesagt, das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, war bei Adel verpflichtet. Alle spielen gleichzeitig verdeckt eine Karte. Das gibt es mittlerweile auch in ganz vielen Spielen. Damals war das irgendwie das Ding. Wo man sagt, oh, wie spannend, was hat der andere gelegt, was lege ich? So dieses nach dem Motto, ich denke, er denkt, ich könnte jetzt von ihm das denken und so weiter. Das sind natürlich tolle Sachen, die irgendwann mal auftauchen, aber die nicht mit einem Spiel schon abgearbeitet sind. Sondern die lassen sich immer wieder anders zusammensetzen, sodass auch ein anderes Spielgefühl dabei entsteht. Und ich denke, das ist eigentlich okay. Anderes Beispiel, Can't Stop, ist uralt, ist im Grunde so eine Art 17 und 4, wird aber auch immer wieder verwandt, wenn es irgendwie darum geht, was besonders Spannendes einzubauen. Oder dieses damals bei Heimlich und Co. aus meiner Sicht das erste Mal aufgetaucht, alle können jede Figur ziehen. Keiner hat eine eigene Figur, war damals irgendwie was total Neues und Aufregendes. Und bin ich ganz sicher, dass irgendwann auch wieder ein europäisches Spiel auftaucht, wo man sagt, das ist jetzt aber mal was ganz Neues.
Space Dealer.
Space Dealer zum Beispiel, genau. Ich bin sicher, es ist noch nicht das letzte Sanduhrspiel oder echtzeitbasierte Spiel erschienen. Das wird sicherlich viele inspirieren, auch mal von der Seite an so ein Spiel ranzugehen. Und insofern denke ich, die Spiele entwickeln sich insgesamt weiter und da kommen halt mal mehr, mal weniger Input. Aber dass jetzt nun die Europäer nun sich immer im eigenen Saft drehen und den Amerikanern was völlig Neues einfällt, das kann ich jetzt persönlich nicht entdecken. Wüsste jetzt auch so aus dem Stegreif kein amerikanisches Spiel in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, na, das ist jetzt aber mal was ganz Neues. Insofern denke ich, das wird sich halt weiterentwickeln und es wird auch wieder was geben, was irgendwie völlig neu ist. Da bin ich eigentlich überzeugt von.
Gängige Rezeption von Kuba am Anfang war ja, ach, das ist wie Säulen der Erde, das ist wie Puerto Rico, das ist wie Kailos. Ärgert Sie sowas?
Ja, also ärgern tut es mich eigentlich nicht. Es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil also natürlich hat es Ähnlichkeiten zu Puerto Rico, die allerdings auch gewollt waren. Wir haben das Spiel natürlich dann auch zuallererst Alea vorgeschlagen, aus diesem Grund, um jetzt nicht irgendwie zu sagen, wir kopieren hier irgendwie was. Was irgendwie auf dieser Puerto Rico-Schiene schwimmt. Wir wollten schon ein anspruchsvolles Spiel machen, das vom Anspruch und auch vom Thema irgendwie an Puerto Rico erinnert. Insofern kann man zum Fall Puerto Rico sagen, klar, das ist irgendwie ähnlich, es spielt sich anders, selbst wenn man die Regeln liest, es geht ja auch darum, Gebäude zu bauen und Sachen zu verschiffen, da bestehen Ähnlichkeiten, die nicht zu leugnen sind. Das ist teilweise auch so gewollt gewesen. Was jetzt die Ähnlichkeit zu Säulen der Erde angeht, kann ich die eigentlich, außer dass Michael Menzel die Grafik gemacht hat, jetzt eigentlich nicht erkennen. Und auch bei Kailos habe ich das Gefühl, es spielt sich irgendwie ganz anders. In Kuba selbst, denke ich, geht es um andere Dinge, also beispielsweise auch, wie baue ich meine Gebäude. Es ist ja nicht einfach so, ich baue ein Gebäude, sondern ich muss mir auch genau überlegen, wo ich es hinbaue, weil ich gleichzeitig ja auch in Kauf nehmen muss, dass ich das Feld, auf das ich es gebaut habe, eben nicht mehr nutzen kann. Das heißt, es gibt ein Bauproblem, es gibt ein Gesetzesproblem, wo ich mich um die Situation der Gesetze kümmern muss. Und quasi so ein inverses Rollensystem, wo man ja auch diese Rollenkarten hat, sich aber jede Runde irgendwie entscheiden muss, auf welche will ich in diesem Durchgang verzichten. Und ich denke, insofern hat Kuba einen eigenständigen Charakter genug. Und wie gesagt, also zu sagen, es wäre wie Kailos oder wie Säulen der Erde, kommt mir eigentlich ein bisschen oberflächlich vor. Wie gesagt, die Nähe zu Puerto Rico, die ist allein schon thematisch gegeben. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und bei den anderen beiden Vergleichen muss ich sagen, naja, gut, wer es so sehen will, warum nicht? Ich meine, es sind ja auch Spiele, die sehr erfolgreich und sehr beliebt sind. Insofern ist es ja jetzt auch kein Makel in dem Sinne. Aber ich selbst würde also da durchaus sagen, dass es sich unterschiedlich anfühlt, auch unterschiedlich spielt. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, was jeder selbst empfindet. Und habe ich also auch kein Problem mit. Also ärgern tut es mich so jetzt nicht.
Wie sehr nimmt man sich sowieso solche Rezensionen? Im Internet gibt es ja viele Seiten, die rezensieren. Es gibt ein paar Zeitschriften, die das machen. Zum Glück haben sie unseres ja noch nicht gelesen. So gesehen haben sie uns ja auch empfangen. Ja. Aber ich glaube, wir haben eigentlich immer ihre Spiele gut bewertet. Das, als Kieler muss man das auch. Nein, aber auch aus rein objektiven Gründen natürlich. Aber wie sehr guckt man dann mal, gibt mal bei Google ein und guckt mal, was schreiben die und ärgert sich dann doch, ach, die haben das einfach Mist gespielt oder falsch gespielt, die haben dann falsch gemacht und deswegen gebe ich da eine falsche Note. Ärgert einen das?
Also, da müsste man, glaube ich, lügen, wenn man sagt, das lässt einen völlig kalt. Es ist so, man macht irgendwie was, das man sich selbst ausgedacht hat. Man freut sich über jeden, dem man damit eine Freude machen kann. Also, bei meinem ersten Spiel war ich noch drüber nachgedacht, Mensch, jetzt Weihnachten liegt das vielleicht bei Leuten unterm Tannenbaum und die freuen sich und spielen das und wie toll. Irgendwas, was du dir ausgedacht hast. Und man freut sich natürlich, wenn Spiele Anerkennung bekommen. Das ist keine Frage. Und umgekehrt ist natürlich auch so, wenn einer ein Spiel dann verreist und sagt, wie langweilig oder funktioniert nicht oder gefällt mir nicht. Das kann einen nicht kalt lassen. Es ist schon so, dass es ja was sehr Eigenes ist, das man selbst geschaffen hat. Also jedes Spiel ist ja wie so ein Vergleich hinkt natürlich, aber im Prinzip ist es so ein eigenes Kind. Und man sagt, Mensch, das habe ich jetzt mehr oder weniger in die Welt gesetzt und möchte, dass das allen gefällt und Freude macht. Dass das natürlich nicht so ist, ist klar. Also es wird wohl kaum ein Spiel geben, das allen gefällt. Und natürlich gibt es dann auch immer welche von der Fraktion, denen es nicht gefällt, die das dann auch öffentlich machen, was ja auch okay ist. Insofern berührt einen das schon, wenn man das liest. Ärgern tut es einen jetzt nicht immer. Manchmal ist es ja auch begründet und man hat merkt, das ist persönlicher Geschmack, okay. Manchmal liest man auch was, wo man denkt, naja, okay, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen unterhalb der Gürtellinie. Dann kommt natürlich auch mal sowas wie Ärger auf. Meistens ist es aber eher so eine Art Melancholie oder eine Traurigkeit, wenn man irgendwie denkt, ach, jetzt hat er keinen Spaß gehabt damit, das ist ja schade.
Und wenn wir schon beim Ärgern sind, ärgert einen auch, wenn so Spiele verramscht werden? Es kommt ja immer so, Druidenwalter weiß ich, gab es mal durchaus einen Ausverkauf. Mhm. Wenn man bei Karstadt dann geht und dann plötzlich die Spiele im Schmäppchenmarkt im Untergeschoss, nee, jetzt ist es, glaube ich, im dritten Obergeschoss,
ja,
zu finden sind, räumt man die dann, nimmt man sie weg und stellt sie wieder ins Regal?
Nee, das macht man nicht, weil es einfach so eine Art Gesetz der Branche ist. Wenn Spiele ihre Lebensdauer überschritten haben, dann werden sie halt von den meisten Verlagen, haben ja nicht alle diese Politik, aber dann werden sie eben verramscht. Die Alternative wäre, sie einzustampfen. Aber es ärgert einen schon, weil es irgendwie so, also man hat irgendwie das Gefühl, das Spiel wird nicht mehr wertgeschätzt. Das ist irgendwie, das ist alter Hut, das will keiner mehr haben. Das ist so wie so ein dreibeiniger Hund irgendwie. Das tut einem irgendwie leid. Und dabei geht es jetzt nicht nur um meine eigenen Spiele, ob es jetzt ein Druidenwalzer ist oder auch irgendein anderes. Das ist irgendwie schon traurig, wenn man irgendwie ein Spiel sieht, das nagelneu ist, vielleicht gerade mal 2 Jahre alt und da steht dann dieser rote Preisaufkleber drauf und dann 5 €, dass man wirklich ein tolles Spiel für einen Preis von einer Zigarettenschachtel kriegt. Das ist eigentlich nicht schön, egal welches Spiel das ist, weil es irgendwie doch einen schon ein bisschen traurig und nachdenklich stimmt. Besonders dann, wenn die Spiele eben eine immer kürzere Halbwertszeit haben. Also Spiele, die jetzt nicht irgendwie einen Preis gewinnen oder sonst irgendwie erfolgreich sind, sind eben sehr schnell auf diesen Ramschtischen zu finden und das ist eigentlich nicht schön. Und da würde ich mir manchmal wünschen, die Verlage hätten etwas längeren Atem, damit auch nicht irgendwie dieser Eindruck entsteht, naja, jetzt ist ein Spiel neu gekommen, na, ich brauche bloß ein halbes Jahr warten, dann kriege ich es für einen Einkaufspreis. Ich glaube auch nicht, dass man sich da allzu großen Gefallen mit tut, aber das müssen letztendlich andere entscheiden. Und
besser, glaube ich, die Leute kaufen aber statt einer Zigarettenschachtel dann ihr Spiel. Also
ja, gut, klar. Ja, natürlich, das mit der Zigarettenschachtel war jetzt einfach nur ein Beispiel, was mir irgendwie für 5 € oder 4 kosten sie ja nur gerade eingefallen ist, um einfach mal diesen Vergleich zu ziehen, dass man sagt, man kriegt da irgendwie ein tolles Spiel, wo sich viele Leute Gedanken drüber gemacht haben, wo man, wenn man es gut behandelt, viele, viele Abende, viele, viele Stunden irgendwie Spaß dran haben kann. So ein Spiel hält ja ein Leben lang, wenn man es gut aufbewahrt, und das wird dann wie so ein Wegwerfartikel dann quasi angepreist, und das ist schon traurig.
Welche Kontakte haben Sie so zu anderen Autoren? Also hat man Kontakt zu Herrn Knizia, zu Herrn Kramer? Also trifft man sich oder spricht mal, ich habe hier was Neues, willst du das auch mal angucken? Oder ist das so, ja, man hat voneinander gehört, trifft sich vielleicht mal auf der Messe, aber das war's?
Gut, also wir Autoren sind ja irgendwie über den halben Erdball verstreut, kann man so sagen. Das ist so, dass man zu bestimmten Anlässen sich trifft und sieht und auch miteinander austauscht. Und wie überall anders auch, hat man zu einigen sehr engen Kontakt, mit dem man auch mal privat irgendwie telefoniert oder sich zu irgendwas verabredet. Und zu anderen eben weniger, weil man kennt sich halt oder grüßt sich oder hält mal einen Plausch auf dem Messeflur. Aber darüber hinaus geht es dann nicht. Also Herr Knizia beispielsweise lebt mal, jetzt wissen Sie ja, in England. Da habe ich ihn jetzt noch nicht besucht. Das ist schon so, dass es halt ein paar Autoren gibt, mit denen man eben engeren Kontakt hat. Und mit vielen anderen eben nur so diesen Kontakt, der halt auf Messen entsteht. Auf Veranstaltungen, auf der Party von der Spieleautorenzunft in Nürnberg und solchen Veranstaltungen dann halt. Also man trifft sich ja, die ganze Szene trifft sich ja 2-3 Mal im Jahr, und da sind halt alle da, und insofern kennt man sich vom Sehen auf jeden Fall. Auf solchen Veranstaltungen, wo dann Sachen präsentiert werden oder mal irgendwie ein Spieleabend von einem Verlag veranstaltet wird, da kommt es dann eben auch bei einem Bierchen mal zu so einem Smalltalk. Klar, das ist eigentlich mit den meisten so.
Ja, die nächste große Messe ist jetzt ja Essen. Kann man schon ein bisschen was verraten, was als nächstes von Ihnen kommt? So richtig detailliert dürfen Sie wahrscheinlich ja nicht werden.
Nee, so richtig detailliert darf ich nicht werden.
Das stimmt. Aber es kommt was.
Es kommt was, richtig, ja. In einem Fall kann ich sogar schon was sagen, weil der Verlag es selber schon in Nürnberg angekündigt hat. Es gibt ja bei Winning Moves das Spiel Cartagena, das jetzt ja eine Fortsetzung erfahren hat mit der Goldinsel. Und die Geschichte der Piraten wird in Essen weitergeschrieben. Und ich hoffe danach dann auch noch weiter, auf jeden Fall. Kommt von mir da jetzt ein Beitrag, der sich um das Thema Meuterei drehen wird.
Wie bei jeder guten Trilogie kommt irgendwann der vierte und der fünfte Teil.
Das wird man sehen. Das sind jetzt Dinge, über die ich jetzt nicht Bescheid weiß. Das wird sicherlich auch davon abhängen, wie erfolgreich sowas ist. Jedenfalls war die Fortsetzung geplant, und da bin ich sehr dankbar, dass sich Winning Moves auch an mich gewandt hat. Das Spiel wird also im Herbst erscheinen. Dann wird es auch bei Cosmos noch was geben, aber da muss man jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten.
Haben Sie schon eine Ahnung, was wird Spiel des Jahres? Ist ja kein Spiel von Ihnen dabei. So gesehen können Sie ja ganz entspannt da tippen, was es wohl sein könnte.
Kann ich nicht sagen. Ich kann ganz entspannt sein, natürlich. Ich hätte persönlich auch einen Favoriten, wenn ich es Ihnen wählen dürfte. In die Karten der Jury ist nur schwer zu schauen. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie Sie die Situation einschätzen. Das anspruchsvollste Spiel ist sicherlich Stone Age. Das ist mit Sicherheit auch das, was die ganzen Vielspieler sich wünschen würden. Ob die Jury...
Da können wir auch wieder sagen, ist doch wieder auch nur ein Kuba-Klon.
Naja gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist sicherlich kein Kuba-Klon.
Es ist auch von Menzel
illustriert. Ein absolut eigenständiges Spiel. Genau, es ist auch von Michael Menzel illustriert. Damit hat sich es mit den Gemeinsamkeiten auch schon. Ist sicherlich, wenn man die Regel sich verinnerlicht hat, vom Zugang her einfach genug, um es auch Gelegenheitsspielern zutrauen zu können. Ob die Jury das auch so sieht, wird man sehen. Ist auf jeden Fall unter den Nominierten sicherlich das anspruchsvollste. In den letzten Jahren hieß es ja immer, es darf nicht zu schwierig sein. Auf der anderen Seite sind ja auch Titel nominiert, die eher leichter anmuten, vielleicht schon zu leicht. Das ist halt schwer zu sagen. Ich bin da sehr unentschlossen. Letztes Jahr war Zoloretto sicherlich keine Überraschung und auch keine schlechte Wahl, sondern man hat da einem Verlag, der es schon seit Jahren mal verdient hätte, ausgezeichnet, und mit dem Autoren Michael Schacht sicherlich auch jemanden, der schon sehr, sehr viel Gutes für unsere Szene getan hat. Das war sicherlich jetzt keine Überraschung. In diesem Jahr weiß ich nicht so recht, wo ich da mein Geld draufsetzen sollte. Insofern warte ich es einfach mal entspannt ab und freue mich für den Gewinner, wer es auch immer sein wird.
Ja, dann schauen wir auch mal, was draus wird, und vielleicht sind Sie ja dann auch nächstes Jahr dann wieder dabei. Ist ja nicht auszuschließen, oder? Also Kuba hätte ja eigentlich erstaunlich, ja, nach dem, was in Essen da durchaus ja auch für einen Run drauf war, dass Kuba jetzt gar nicht drauf gelandet ist. Aber da sollten Sie wahrscheinlich, oder wollen Sie wahrscheinlich auch gar nichts zu sagen.
Ja, da kann ich schon was zu sagen. Ich meine, Kuba ist sicherlich, die das Spiel kennen, wissen es ja, es dauert seine Zeit, es hat eine Menge Regeln. Es ist sicherlich tendenziell eher ein Vielspielerspiel. Selbst wenn es so ist, dass wenn man es ein-, zweimal gespielt hat, man sicherlich die Mechanismen verinnerlicht hat und es dann immer wieder spielen kann. Entscheidend ist aber natürlich der erste Eindruck und da ist es sicherlich etwas zu komplex für ein Familienspiel, für Familien oder Gelegenheitsspieler, die sich einmal im Jahr ein Spiel kaufen. Und in Essen hat es natürlich tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt, aber da tummeln sich eben auch die Gelegenheitsspieler nicht, sondern die ganzen Hobbyspieler und Freaks und die mögen natürlich oftmals lieber etwas, was ein bisschen länger dauert, was insgesamt ein bisschen verzahnter und komplexer ist. Aber ich denke, Kuba wäre als Spiel des Jahres auch nicht wirklich geeignet. Das muss man einfach so sehen. Wenn man jetzt guckt, welche Zielgruppe oder welches Ziel mit dem Preis verfolgt wird, dann möchte man ja die Leute zum Spielen bringen, die es vergessen haben, die früher mal gerne gespielt haben und einfach vergessen haben, wie viel Spaß ihnen das gemacht hat und mal wieder was spielen. Oder Leute, die es zum ersten Mal tun. Und ein Spiel des Jahres auszuzeichnen für die Leute, die sowieso spielen, macht im Prinzip auch keinen Sinn. Für sowas gibt es ja den Deutschen Spielepreis. Da können ja alle Spieler dann ihr Votum abgeben. Da gibt es ja dieses Jahr auch mit Agricola sicherlich schon einen absoluten Top-Favoriten. Mal sehen, wie das dann tatsächlich ausgeht. Aber was das Spiel des Jahres anbetrifft, habe ich, was Kuba angeht, also auch nicht mit einer Nominierung gerechnet. Also das muss man einfach sehen. Also da wäre sicherlich Säulen der Erde eher ein Kandidat gewesen letztes Jahr. Aber das war dann ja auch auf der Empfehlungsliste. Und wie gesagt, ich denke, mit Zoloretto hat man da ja auch eine gute Entscheidung getroffen. Mal sehen. Nächstes Jahr ist wieder ein Jahr und danach kommt noch eins und so weiter. Und schauen wir mal.
Genau, und so geht es wahrscheinlich auch hoffentlich mit dem Spiele-Podcast weiter, nämlich nächste Woche oder in zwei Wochen ist wieder eine Folge. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Interview.
Gerne.
Christian, darfst du dich auch noch bedanken?
Oh, vielen Dank.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse.